ARD. Buchlounge. Mona Amesian tourt durch die Literaturhäuser. Der Live-Podcast von ARD Kultur.
Eine neue Ausgabe der Buchlounge. Diesmal bin ich in Berlin und sage herzlich willkommen im wunderschönen literarischen Kolloquium hier am Wannsee. So laut, wie schön heute hier zu sein und euch hier alle so motiviert zu erleben. Noch schöner wird es jetzt, denn auch diesmal habe ich wieder zwei sehr coole Gäste hier mit mir auf der Bühne. Als erstes begrüße ich eine Frau, von der ich jetzt einfach mal behaupte, jeder und jede von uns hat schon mindestens einen Film gesehen, der aus ihrer Drehbuchfeder stammt. Kein Ohrhasen, zwei Ohrküken, Rubbel die Katz, Traumfrauen, High Society sind die ganz großen Kinoerfolge, die sie gemacht hat. Ihr eigenes Leben ist aber auch sehr bewegt. Mit Anfang 30 lag sie tagelang im künstlichen Koma, musste danach neu laufen und sprechen lernen. Diese Erfahrung hat sie dann 2019 in ihrem ersten Buch verarbeitet. Wir von der anderen Seite hieß das. So, und jetzt gibt es was Neues von ihr. Darüber sprechen wir heute. Zwei vernünftige Erwachsene, die sich mal nackt gesehen haben. So heißt es. Und sie heißt Annika Decker. Herzlich willkommen. Auch das Leben meiner zweiten Gästin ist bewegt. Das weiß man, wenn man verfolgt, was sie in den vergangenen Jahren so in Form von Posts und Blog-Einträgen und Kolumnen und Büchern so veröffentlicht hat. Erst unter ihrem Pseudonym Minusgold und irgendwann nur noch unter ihrem Klarnamen. Da geht es ganz viel um soziale Ungerechtigkeit. Es geht um mentale Probleme, um den Struggle mit dem eigenen Körper, um Liebe, Freundschaft und immer wieder auch um persönliche Trauer. Im Jahr 2017 gründet sie den Young Widowers Diner Club, einen Ort für Menschen, die in jungen Jahren ihren Partner oder ihre Partnerin verloren haben, so wie die Hauptfigur in ihrem ersten Roman, der heißt 3,30 Meter und ist ganz fantastisch. Herzlich willkommen, Jacqueline Scheiber. Wie schön jetzt, weil ich muss als erstes mal sagen, man hat mir immer gesagt, das Publikum in Berlin ist verhalten. Das kann ich bis hierhin nicht bestätigen.
Ja, also eigentlich bekannt als ein sehr, sehr unbeeindruckbares Publikum.
Anscheinend.
Wie schön es hier ist.
Und du bist ja Berlinerin, sagt man das dann ab einem bestimmten Punkt? Weil du bist ja nicht hier geboren, aber schon recht lange hier, ne?
Also mein Bruder war lange in New York, da sagt man ab 10 Jahren. Mhm. In Berlin habe ich gehört, nie.
Gut, wie lange bist du schon hier?
Seit 20 Jahren, aber ich weiß nicht, vielleicht sneak ich mich da irgendwie noch rein.
Und du bist in Marburg geboren, warst dann, soweit ich weiß, auch mal in München und Köln, so rund um die Ausbildung. Warum ist es dann Berlin geworden als dein Zuhause bis heute?
Also erstmal aus beruflichen Gründen. Ich hatte hier so einen kleinen Schreibjob, aber ich habe mich sofort in die Stadt verliebt und ich habe gemerkt, die Stadt ist nett zu mir, das gibt's ja auch manchmal mit Wohnungen, das gibt's auch manchmal mit Männern oder Frauen, dass du kommst irgendwo an und gar nichts klappt und hier habe ich mich direkt zu Hause gefühlt, ohne die Stadt groß zu kennen und dann habe ich beschlossen, hier zu bleiben.
Und wie oft ist man, wenn man in Berlin wohnt, so hier draußen am Wannsee?
Also mein letztes Mal schon ein paar Jahre her.
Also du warst auch beeindruckt, als du gerade herkamst.
Wow, also diese riesige Villa am Wasser, also das, ja. Also ich habe vorhin beschlossen, jetzt öfter in den Wannsee zu kommen. Das ist ja wirklich dumm von mir.
Na guck,
ja.
Hat dieser Tag doch schon ein gutes. Jacqueline, du lebst gar nicht in Deutschland, sondern du lebst in Wien, aber du hast sehr viel Berlin unter deiner Haut. Habe ich gelernt.
Das stimmt, meine Lieblingstätowiererin ist in Berlin und nachdem es nicht verkennbar ist, dass da schon viele meiner Honorare in Tattoo-Sessions geflossen sind, habe ich mehrere Aufenthalte in Berlin schon verbracht, beziehungsweise eben auch beruflich. Und der Running Gag ist, dass ich alle Honorare immer gleich zu ihr trage und es gar nicht mit nach Hause nehme.
Weißt du, wie viele du hast?
Tattoos,
ja.
Nein, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Ich weiß, es gibt nur mehr wenig Freistellen.
Und wenn jetzt, sagen wir, es kommt eine böse Fee und die sagt, ich hex dir alle Tattoos an deinem Körper weg, nur ein einziges darfst du behalten, welches wäre das?
Ich glaube, auf meinem Handrücken steht schwerer werden, leichter sein. Ein Zitat von Paul Celan und das ist eins der Tattoos, die ich am liebsten mag.
Hast du eins, Annika?
Ja, ich habe auch zwei. Mhm. Eins habe ich mir direkt nach dem künstlichen Koma stechen lassen, als ich das überlebt habe. Das habe ich ein bisschen im ersten Roman verwurstet, habe ich immer so ein winkendes Comic-Eichhörnchen gesehen. Und dann habe ich das so einer ganz jungen, verrückten Tätowiererin beschrieben und es jetzt komplett fast so hinbekommen.
Aber es ist ja im Prinzip fast genauso dann auch auf dem Buchcover gelandet.
Ja, da habe ich meiner Verlegerin gesagt, auf keinen fucking Fall kommt das aufs Buchcover. Das ist mir viel zu persönlich und die Figur ist jetzt auch nicht exakt ich. Aber natürlich dann ist es dann genau, sie hat gesagt, ja, ja.
Und zack, da war es.
Ja, das
total witzig. Ich wusste jetzt von Jacqueline, weil wir haben schon so ein bisschen vorher mal gesprochen und dann habe ich sie gefragt, ob sie einen Bezug zu Berlin hat. Dann hat sie das erzählt mit der Tätowiererin. Bei dir wusste ich es nicht und habe dann ChatGPT gefragt, ob du Tattoos hast. Und ChatGPT hat gesagt, ja, Annika Decker hat ein Tattoo. Es handelt sich um ein sehr persönliches Motiv. Sie ließ sich ein Tattoo aus der Asche ihres verstorbenen Pitbulls Sammy stechen. Das solltest du vielleicht mal klären, weil ich glaube, das stimmt nicht, oder?
Wow. Nee, aber das lasse ich da einfach, also da klingt sehr viel cooler.
Vielleicht für den nächsten Roman. Ich weiß immer nie, ob ich beunruhigt oder beruhigt sein soll, wenn die KI so falsch liegt, aber in dem Fall tut sie es anscheinend.
Ja gut, also ich brauche 20 Minuten für einen einzigen Instagram-Post, für mich sehr beunruhigend, weil ich werde nichts davon kapieren, was da auf uns zurollt.
Wir starten jetzt rein, bevor wir ganz tief absteigen hier in die Tinte über und unter der Haut. Und zwar mit der Sache, die immer am Anfang dieses Formats passiert. Und das ist unser Speed-Dating. Das Speed-Dating. Beide haben jetzt 90 Sekunden Zeit. Ich würde sagen, wir fangen an damit, dass Annika Jacqueline fragt und dann wechseln wir. Wir legen los in 3, 2, 1.
Willst du manchmal alles in den Müll werfen, während du schreibst?
Ja.
Wenn eine Massage grauenhaft ist, sagst du es oder hältst du es aus bis zum Schluss?
Ich halte es aus bis zum Schluss und bin 3 Tage angefressen.
Stimmt es, dass Trauer in Wellen kommt?
Nein.
Sondern?
Ist immer irgendwie da, aber geht manchmal näher und manchmal weiter weg.
Was steckt meistens hinter einer Schreibblockade?
Prokrastination.
Also glaubst du, es gibt gar keine wirklichen Schreibblockaden?
Nein, ich glaube, man kann das trainieren, dass man sich damit auseinandersetzt und sich wieder hinsetzt und konzentriert.
Verstehe. Bist du tierlieb?
Sehr.
Glaubst du, dass das erste Bauchgefühl, das man zum anderen Menschen hat, meistens stimmt?
Auf jeden Fall und man weiß mittlerweile auch, dass Bauchgefühle gar nicht irgendwie, also es beruht auf Erfahrungen psychologisch gesehen und nicht auf spirituellen Eingebungen.
Ah, okay. Kannst du dich gut entschuldigen?
Ich entschuldige mich zu viel. Ich bin eine Frau.
Eine Frau, ja. Woran erkennt man einen Menschen mit Geld?
Kleidung, die minimalistisch aussieht, aber extrem dicken Stoff hat.
Quiet Luxury habe ich gelernt, ja. Hast du einen heißen Tipp, wie man am besten mit Narzissten umgeht?
Einen großen Bogen drumherum machen.
Da war doch schon sehr viel dabei. Jetzt bin ich gespannt. Wir drehen das Ganze um und Jacquelines Fragen kommen in 3, 2, 1. Los geht's.
Im Hintergrund oder im Vordergrund?
Hintergrund.
Für dich oder für die anderen?
Wie meinst du?
Für dich oder für die anderen?
Das bezieht sich auf den Hintergrund?
Ja. Nein, es ist immer eine Entweder-Oder-Frage.
Ja, ich trainiere mehr für mich. Aber meistens, also ja, bin tendenziell ein für die anderen Mensch.
Magie oder Realismus?
Magie.
Klischee oder Ausnahme?
Klischee.
Nostalgie oder Vision?
Vision.
Frühmorgens oder spätabends?
Spätabends.
Schreiben mit oder ohne Musik?
Mit Musik, immer.
Zufall oder Schicksal?
Okay, wir waren ja bei eher Klischee-Kitsch, Schicksal.
Fine Dining oder türkische Pizza?
Türkische Pizza.
Zynismus oder Sarkasmus?
Lieber Sarkasmus.
Liebe sagen oder Liebe zeigen?
Liebe zeigen.
Sich finden oder sich neu erfinden?
Sich finden.
Pathos oder Kitsch?
Das finde ich schwierig, beides. Ich finde es sehr, sehr unterschiedlich, passt zu unterschiedlichen Gelegenheiten.
Ja.
Also Männer lieben ja Pathos, da kann ich mich auch so rein, ich nenne das Männer-Kitsch, in Wirklichkeit ist es Pathos. Da.
Sehr schön. Man denkt immer, 1,5 Minuten sind 1,5 Minuten, da kann man so 1,5 Fragen stellen, aber ich glaube, so viele wie ihr in Summe haben wir noch in keiner Folge. Hattest du eine Massage, die so schlimm war, dass dir diese Frage eingefallen ist, nach sagen oder nicht sagen? Oder wie bist du da reingegangen?
Ja, hatte ich auch schon mal. Ich hätte es schon wissen müssen, als er gesagt hat, hallo, mein Name ist Merlin.
Ich bin heute Ihr Masseur.
Ganz schrecklich. Ganz, und er hat gesagt, er hat verschiedene Techniken kombiniert und dann hat er an einem Punkt, also war er über mich gebeugt und seine Lippen waren sehr nah an meinen und er hat immer mit geschlossenen Augen so geatmet und,
oh Gott.
Und dann, also es war.
Und jetzt die wichtigste Frage, hast du es ihm gesagt? Hast du irgendwann gesagt, Merlin, stopp, oder hast du durchgezogen?
Nein, natürlich kein Ton. Ich habe es ausgehalten, sehr gelitten, es war 1,5 Stunden.
Liebe Grüße an Merlin an dieser Stelle. Also man hat gemerkt, ihr seid interessiert aneinander. Jetzt natürlich die Frage, möchtet ihr wie nach jedem Speed-Dating, die große Frage, möchtet ihr den weiteren Verlauf des Abends miteinander verbringen?
Definitiv. Auf jeden Fall.
Sehr gut. Ich warte immer noch auf den Tag, dass irgendjemand mal Nein sagt und aufsteht und geht.
Das wäre so lustig, genau. Ja.
Also ich weiß ja auch, dass ihr so ein bisschen euch vorbereitet habt auf heute und ja wusstet, mit wem ihr hier sitzt. Zum Beispiel, Annika, weiß ich, dass du wirklich an diesem Wochenende das Buch von Jacqueline, 3,30 Meter, dass du das wirklich ganz, ganz schnell durchgelesen hast. Sag mal selbst, wie es dir danach ging.
Also es hat mich ganz tief berührt. Mein Plan war, da reinlesen und dann bin ich natürlich hängen geblieben und ich habe sehr geweint am Ende, aber es war ein sehr schönes Weinen und ich fand das Buch auf jeder Seite spannend, obwohl man eigentlich wusste, worauf es hinausläuft. Ich fand viele Situationen, die da beschrieben waren, so berührend und so schön, dass ein Paar, das dann irgendwie auch mal, da gibt es so eine kleine Urlaubsreise und dann hat sie einen völligen Ausraster, weil die Shampoos und alles in ihrem Waschbeutel ausgelaufen sind und dann bleibt er ganz, ganz gelassen und ruhig, das kenne ich auch von meinem Mann, und reinigt jedes einzelne kleine Fläschchen und stellt alles nebeneinander auf und wartet einfach, bis sie sich besser fühlt und bis das Gewitter vorüberzieht. Und diese Liebe dieser beiden Menschen hat mich so, so berührt und ich fand, dass du so originelle und besondere Bilder gefunden hast dafür. Und ja, also ich weiß jetzt schon, dass mich das lange begleiten wird, auf jeden Fall. Geht genau. Sehr tief.
Vielleicht, Jacqueline, es kann ja nie jemand so gut zusammenfassen wie die Autorin selbst, dass du uns mal so ein bisschen mit reinnimmst, worum geht es in der Geschichte, dass wir so einen kleinen Abriss haben, bevor wir ein bisschen tiefer reinsteigen.
Ja, ich bin jetzt kurz ganz gerührt auch und berührt. Es geht um Clara und Bollasch. Und Clara und Bollasch sind, wie schon erwähnt, ein junges Paar, die sich vor geraumer Zeit kennen und lieben gelernt haben, gemeinsam in eine Altbauwohnung mit 3,30 Meter hohen Decken gezogen sind. Und eines Nachtmorgens ist Bollasch reglos neben Clara und Clara hat aber so ein emotionales Unvermögen und kann sich sehr schlecht auf Situationen einlassen, in denen sie sich nicht an jemand anderem orientieren kann. Und das ist in dieser Situation der Fall. Und so schließt sie eigentlich die Schlafzimmertür und stellt sich nicht der Realität und kippt ein bisschen in so einen fiebertraumartigen, wahnsinnigen Zustand. Ich sage immer, ich möchte gar nicht die Deutungshoheit darüber angeben, wie lange dieses Buch dauert. Mhm. Also ich finde, man kann es lesen und sagen, das rauscht in ein paar Sekunden durch ihren Kopf oder man liest es und denkt sich so, wie viele Tage ist sie in dieser Wohnung? Aber mich hat vor allem eben dieser Zwischenraum interessiert. Und dieser Zwischenraum, bevor man realisiert, dass sich das Leben ändert, wird unterbrochen von Rückblenden, in denen man die beiden kennenlernt, die auch an sich ein sehr ungleiches Paar sind. Clara eben Bildungsbürgertum und Bollasch ein Arbeiterkind aus einer ungarischen Familie, migriert nach Wien, um die Wände herum geboren und die nähern sich auf all ihren Widersprüchlichkeiten zum Trotz an.
Darüber reden wir jetzt, also wir schlüsseln das jetzt nochmal so ein bisschen auf. Ich würde erstmal gerne nochmal bei dieser Zeitspanne bleiben, weil was man da erlebt, ist ja wirklich ein Mensch in einer absoluten Extremsituation und ich kriege jedes Mal so einen kleinen Herzaussetzer, wenn ich mir das vorstelle, dass das passieren würde und man hat absolut keine Ahnung, wie man selbst reagieren würde und sie beobachtet man dabei und ist so, boah, ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und ihre Kapitel, die im Jetzt spielen, die sind immer mit Tick-Tack oder Tick-Tick-Tack, also mit einem unregelmäßigen Ticken überschrieben. Warum hast du das für eine gute Idee gehalten, das so zu überschreiben?
Ich habe mich ganz lange gefragt, wie ich diese Zeit irgendwie greifbar oder nicht greifbar machen kann. Und dieses unregelmäßige Ticken für mich hat eben auch diese Stimmung in dieser Wohnung kein Geräusch gehabt. Also für mich war es immer klar, dass innerhalb dieser Wohnung es eigentlich ganz still ist, egal wie viel Lärm sie auch in sich selbst trägt, und dass nur dieses leise Voranschreiten der Zeit da ist. Und gleichzeitig wollte ich das aber auch eben verwaschen damit, dass ich nicht sage, es ist jetzt so und so viel Uhr oder es sind jetzt so und so viele Schläge vorbeigegangen, sondern ich habe schon auch versucht, ein Buch zu schreiben, das in der Gegenwart die Menschen ein bisschen in diese Verwirrung und in diesen Sog mit reinzieht.
Und damit wir mal so ein bisschen Eindruck bekommen, wie das klingt oder wie sich das liest, hast du eine kleine Szene von so einem Tick-Tack-Kapitel rausgesucht. Nicht ganz am Anfang, da sind wir so auf Seite 40, aber man bekommt wirklich einen guten Eindruck von diesem Fieberzustand, in dem sie sich da gerade befindet.
Nur zum Einstieg, Jasmin ist Claras beste Freundin. Wie würde sich Jasmin jetzt verhalten? Clara stellte sich vor, was ihre beste Freundin in dieser Situation tun würde. Sie war es gewohnt, dass ihr jemand sagte, wie sie reagieren sollte. Jasmin würde schreien, sie wäre wütend, und dann würde sie zum Telefon rennen und Clara anrufen. Sie grinste bei dem Gedanken, dass beste Freundinnen stets von der jeweils anderen annahmen, dass sie wüssten, was zu tun wäre, obwohl sie am Ende gleichermaßen hilflos waren. Clara dachte sich zum Telefon, das sie im Schlafzimmer hatte liegen lassen, die wechselnden Bilder einer Nacht-Megapixel-Erinnerungen. War es in den Spalt zwischen Bettrahmen und Matratze gerutscht, als sie ihre Arme auf seine Brust gestemmt hatte? Hatte sie geschrien? Ihr Mund war trocken, ihre Zunge lag wie ein Fremdkörper in der Mundhöhle. Faszinierend, dachte Clara, wie das menschliche Gehirn funktionierte, wie es Moment für Moment auslöschte, wenn etwas unerträglich wurde. Kürzlich hatte sie in einem Podcast gehört, dass Menschen ihre Erinnerungen verfälschen konnten, dass man sich an Dinge erinnerte, die nie geschehen waren, weil man sie sich so überzeugend einredete. In der Recherche ging es um einen Mann, der nach 25 Jahren einen Mord gestanden hatte, obwohl sich am Ende herausstellte, dass es diesen Mord nie gegeben hatte. Claras Gedanken pendelten wie ein Metronom um Dinge, an denen sie sich festzuhalten versuchte. Fakten, unnützes Wissen, Muster, doch alles, was sie wusste, war nutzlos. Vielleicht wäre es jetzt an der Zeit zu gehen, sich in Luft aufzulösen. War das eine Möglichkeit? Sie blickte aus dem Fenster, dort war es dunkel geworden, oder war es das die ganze Zeit über gewesen? Wann war das letzte Mal Tag gewesen? Clara dämmerte, dass sich hier die Gelegenheit bot, ihre eigene Identität auszulöschen. Die Wände tanzten vor ihren Augen, sie lief auf die Toilette, um sich zu übergeben, ihr Oberkörper krampfte zähe, gelbe Flüssigkeit die Speiseröhre hinauf. Gänsehaut breitete sich über ihre Arme, die Augen begannen zu tränen, wie sehr sie kotzen hasste. Sie hob den Kopf aus der Kloschüssel und in diesem Augenblick mit gesenktem Kopf, während ihr der Speichel über die Lippen rann, wog sie die Dinge gegeneinander auf, als wäre das Leben eine aus Blei gegossene Waage, auf der man Gewichte unterschiedlicher Bedeutung balancieren konnte. Freundschaft, Beruf, Liebe, Familie. Was würde sie hier noch halten? Ihre Mutter, die Claras Leben als einen gescheiterten Versuch betrachtete, oder ihre Arbeit, an der sie schon lange keine Freude mehr fand? Höchstens ihr Bruder, den könnte sie nicht zurücklassen. Frederik lag ihr am Herzen. Jasmin würde klarkommen, aber sie wäre wutentbrannt. Wie gern wäre Clara jetzt wütend, doch während sie die Speichelfäden von den Lippen wischte, ging sie weiter in der Abwesenheit aller großen Gefühle akkurat ihre Liste in Gedanken durch, als müsste sie augenblicklich eine schwere Entscheidung treffen. berücksichtigte, wie sie es gewohnt war, die Vor- und Nachteile. Sie schloss angestrengt die Augen und stieß sich mit den Armen von der Toilette hoch. Sie betätigte die Spülung, blickte dem Sog hinterher, der auch in ihr war.
Was ich an dieser Szene so eindrücklich finde, ist, dass ihr Körper so extrem reagiert und sie selber dann ja auch von der Abwesenheit aller großen Gefühle erzählt oder du das so beschreibst. Annika, konntest du dieses Verhalten beim Lesen in irgendeiner Weise nachvollziehen oder wolltest du es vielleicht auch gar nicht?
Doch, ich konnte das total nachvollziehen und ich finde, in den meisten Filmen oder so, da passt immer so alles gut zusammen und wenn du in der Realität ein Trauma erlebst, passt meistens gar nichts zusammen. Also ich glaube, entweder fühlt man was ganz Absurdes oder sehr, sehr wenig. Mhm. Und dann verschiebt sich das so und man fängt an, sich darüber Gedanken zu machen, dass man eigentlich zu wenig fühlt für die jeweilige Situation. Und ich finde das toll, weil das ja auch sehr wahrhaftig ist, dass der Körper meistens sehr eins zu eins reagiert. Mhm. Aber man hinkt so hinterher und es passt nicht zusammen.
Ich finde das ganz interessant. Ich habe irgendwann die Tage ein Bild gepostet bei Insta, dass ich das Buch gerade lese und dann haben einige auch reagiert, die es schon gelesen haben. Unter anderem eine Frau, die das mit ihrem Buchclub gelesen hat, die sagte, wir fanden es ganz toll, aber wir alle insgesamt konnten überhaupt nicht verstehen, warum sie nicht zu keinem Zeitpunkt auf die Idee gekommen ist, den Notdienst zu rufen. War das für dich in irgendeiner Art und Weise mal eine Option, dass das passiert im Buch?
Nein. Weil mich eben gar nicht der Moment interessiert hat, an dem man die Dinge tut, die irgendwie eh schon öffentlich sichtbar sind. Ich habe eben, wie du erwähnt hast, in der Vergangenheit viel mich mit dem Thema auseinandergesetzt und ich fand eben, dass die Fiktion und die Literatur so eine Möglichkeit bietet, diesen kleinen Zwischenraum eben heranzuzoomen. Und ich fand auch während des Schreibprozesses klarer für mich oft ganz schwer zu fassen und ich kann da immer ganz, also ich finde da immer sehr viel Empathie und Zustimmung, dass sie die Menschen irritiert, aber sie musste so sein, um auch wirklich sich dieser Nacht oder diesem Moment so hingeben zu können, weil eben in einer, wie soll ich sagen, in einer gefestigten, resilienten Situation würde man einfach auch Dinge tun, die da sinnvoll erscheinen. Mhm. Und Clara ist da einfach das Gegenteil.
Und wir haben es jetzt schon an ein, zwei Stellen angedeutet. Du hast selber einen Trauerfall erlebt vor knapp 10 Jahren, ich glaube 9 Jahren, hast du auch deinen Freund verloren. Und ich traue mich jetzt, das so anzusprechen, weil du es sehr offen auch angesprochen hast. Du hast das sehr schnell danach, du hast zu der Zeit schon geblockt und warst bei Social Media aktiv, hast das gepostet, sehr schnell danach. Weißt du noch, warum du das gemacht hast? Warum diese Entscheidung, damit so rauszugehen?
Ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so drüber nachgedacht. Ich glaube, es war am nächsten Tag und bei mir war das eine Situation, in der wir auch eben sehr, sehr unseres Liebesglückes betrunken durch die Welt gegangen sind und ich habe mir gedacht, kommt mir so absurd vor, dass ich jetzt so tun soll, als wäre die Welt noch heil und habe mir gedacht, so, das muss jetzt jeder wissen. Also das geht nicht, dass ich einfach so tue, als wäre diese Erschütterung nicht passiert. Und ich habe da wirklich in Millisekunden nicht drüber nachgedacht und ich habe es eigentlich auch nicht bereut, weil einfach dadurch so viel Sichtbarkeit entstanden ist.
Genau, das habe ich mich nämlich auch gefragt, ob du es irgendwann bereut hast, weil ich hatte schon das Gefühl, dass sich danach natürlich auch deine Außenwirkung geändert hat. Auf einmal war da ein großes Thema und du warst so ein bisschen eine Zeit lang die für die junge Trauer, sag ich mal. Ein Wort, das ich jetzt auch erst durch die Beschäftigung mit dir gelernt habe. Bevor wir da näher drauf eingehen, wie hast du das empfunden? Was kam so zurück?
Da lernt man dann eben auch, wie Medien funktionieren und man lernt eben auch, dass man schnell zu einer Galionsfigur werden kann. Und ich habe das an vielen Stellen toll gefunden, eben um für das Thema Sichtbarkeit und Ressourcen zu schaffen. Ich habe ganz viel zurückbekommen von vielen Menschen, die sich nicht so gesehen gefühlt haben. Allerdings eben, wie du sagst, ich habe dann nach ein paar Jahren gemerkt, ich möchte das gar nicht sein und ich möchte weder das Gesicht junger Trauer sein, ich möchte auch die Chance haben, dass das in meiner Biografie ein Punkt ist, den ich eben immer auch mittrage, aber der manchmal mehr und manchmal weniger vordergründig ist. Und vor allem möchte ich nicht, dass meine beruflichen Leistungen daran gemessen werden, wie gut ich über Trauer sprechen kann. Deswegen habe ich dann schon, also es war ganz klassisch, dann nach ein paar Jahren konnte ich mir sicher sein, zu Allerheiligen und Allerseelen habe ich von allen lokalen und nationalen Medien eine Anfrage, ob ich nicht 3 Worte zu Trauer sagen kann. Und das habe ich irgendwann einfach konsequent abgelehnt.
Trotzdem frage ich dich jetzt was zu Trauer, wenn das okay ist.
Ja, sehr gerne.
Was nämlich junge Trauer von alter Trauer unterscheidet?
Also du hast schon erwähnt, der Young Widows Dinner Club ist eben, wir haben das zu 7 gegründet. Das, was uns alle geeint hat, wir haben das oft eingegrenzt auf die Altersgruppe 18 bis 50, weil wir festgestellt haben, dass wenn man in diesem Zeitraum einen Partner oder eine Partnerin verliert, man oft auch so eine Zukunft verliert, die man sich vorgestellt hat. Natürlich teilt man etwas, aber es ist trotzdem ein Unterschied, ob man zurückblickt auf ein gemeinsames Leben und das auf diese Art und Weise tragisch ist, als wenn man mitten im Leben steht oder in meinem Fall, ich war sehr jung, ich war 23, sich alles vorgestellt hat und darauf gebaut hat und auf einmal ist diese Lücke da. Und was vielleicht bei junger Trauer auch nochmal ein großer Aspekt ist, ist, also es ist eine multifaktorielle Trauer, man verliert teilweise vielleicht einen beruflichen Weg. Bei mir, ich habe mein Studium ausgesetzt ein paar Monate, ich musste aus meiner Wohnung raus, weil ich da nicht mehr hin zurück konnte. Und das sind so Dinge, die einfach einen großen Einschnitt in eine Biografie haben, zu einem Zeitpunkt, wo man nicht damit rechnet. Mhm.
Und bevor wir jetzt rüberspringen zu dir, Annika, möchte ich zumindest noch mal kurz in diese Rückblenden springen, weil die ja mindestens die Hälfte des Buches, wenn nicht mehr, einnehmen. Und das fand ich auch so schön daran. Du hast, Annika, am Anfang auch so schön umschrieben. Das macht ganz viel von diesem Buch aus, wenn man in diese Beziehung reinspringt der beiden. Vielleicht lassen wir Annika, die es ja auch gelesen hat, das noch mal erklären. Wie hast du diese Beziehung empfunden, die sie da beschreibt?
Ich fand toll, dass es zwei so gegensätzliche Menschen sind. Ich fand super, dass die Frauenfigur ein relativ sperriger Mensch ist, wie du vorhin schon gesagt hast, emotional sperrig und dass er sich leichter tut mit seinen Emotionen. Und das hat mir gut gefallen, wie die miteinander umgehen, wie die sich annähern. Und ich finde, man hat ganz deutlich spüren können, wie die Liebe sich entwickelt. Also mit jedem neuen Sprung zurück habe ich das mehr gefühlt und ich hatte wirklich das Gefühl, ich kann eine Beziehung ja von Anfang dann bis zum Ende begleiten und erleben. Und ich fand, das waren besondere Situationen, aber trotzdem, glaube ich, passt das auf jeden, der das liest. Also das Gefühle sind dann schon sehr universell.
Und vor allem einfach dieser Faktor, wenn zwei Menschen, die aus, man kann es bei den beiden wirklich sagen, aus unterschiedlichen Welten aufeinander kommen, dann einen gemeinsamen Weg auf dem Gleis sozusagen einnehmen. Was würdest du sagen, wie sehr hat das die Beziehung der beiden geprägt, wie unterschiedlich sie sozialisiert sind und was für eine Rolle hat das gespielt, fernab davon, dass sie unterschiedliche Charaktere sind, wirklich dieses Aufwachsen?
Ich glaube, dass es so ein bisschen auch LeserInnen vor Augen führt, wie falsch man mit Klischees liegen kann. Also ich hatte auch im Lektorat immer wieder sehr kluge Fragen von meiner Lektorin, die gesagt hat, ist das nicht so ein bisschen zu sehr in eine klischeehafte Kerbe? Und wenn man sich Balázs anschaut zum Beispiel, der eben in einer ungarischen Großfamilie unter prekären Verhältnissen aufgewachsen ist, der Gewalterfahrung hat und in meiner ersten Fassung war meine Vorstellung davon, dass er das einfach reproduziert und dass er das irgendwie weitergibt. Und Annika, du hast schon so schön erwähnt, das Gegenteil ist der Fall. Seine Prägung hat ihn emotional viel intelligenter gemacht. Er hat irgendwie ein Feingefühl und ein Gespür für Ausnahmesituationen und auch für die Bandbreite, wie Menschen reagieren können. Und ich glaube, gerade diese zwei Pole haben auch in meinem Leben immer wieder gezeigt, dass es nicht darum geht, wie ähnlich wir uns sind, sondern welche Entscheidungen wir miteinander treffen können und wie viel Raum wir einer Person geben. Und Clara, die ja eigentlich so die ist, die sich davor verschließt, gibt so eine kurze Millisekunde Balázs diesen Raum und dann ist es eigentlich schon passiert. Und das, glaube ich, ist so, die befruchten sich einfach gegenseitig sehr stark.
Was würdest du sagen, ist dir schwieriger gefallen oder was war die größere Herausforderung, die Kapitel im Jetzt oder die Rücksprünge?
Ich glaube, die Kapitel im Jetzt, weil ich mir schon irgendwann die Frage gestellt habe, was soll sie da noch alles machen in dieser Wohnung?
Ja. Annika, ich springe zu dir rüber. Was würdest du sagen bei deinem Buch? Was war für dich der härteste Knackpunkt, die größte Hürde, Herausforderung?
Ich glaube, diese vielen verschiedenen Stränge zusammenzubringen, die in meinem Kopf waren und ja.
Und diese Stränge werden wir jetzt gleich auch ein bisschen kennenlernen. Vielleicht erstmal so der Weg hin zum Buch, weil wenn ich das richtig verstanden habe, du wolltest eigentlich gar keinen Roman schreiben. Ist das richtig?
Ich will überhaupt nie schreiben, aber ich habe jetzt begriffen, jetzt auf der Lebenshälfte oder ein bisschen drüber bin ich ja, dass ich das doch sehr liebe und sehr brauche und ich habe beschlossen, das jetzt anders zu sehen. Deswegen, ich wehre mich immer und dann werde ich ganz kratzbürstig bei Abgabeterminen, dann sage ich, das blockiert mich, dann kann ich nicht.
Ach, du bist so eine Diva-Autorin, ja?
Nein, ich bin ganz obrigkeitshörig, aber ich weiß, wenn das Datum eingeflockt ist, dann überschreite ich das nicht. Ich bin nicht so ein Verzögerer und es macht mir dann Angst. Dann sage ich, will gar kein Datum haben. Geht das vielleicht? Dann fange ich an, rumzuschachern.
Schwierig. Ja, aber sag mal, du hast tatsächlich ja mal Literaturwissenschaften studiert, ne?
Also relativ kurz, ja.
Und dann hast du irgendwie den Bogen zum Film gemacht. Was ist da passiert?
Ach, einiges. Geldnot. Ja, ich habe jobben müssen, wie die meisten während ihres Studiums und habe dummerweise mich für München entschieden als Studienstadt, was kompletter Irrsinn ist. Mhm. Man kann da nicht ohne ein Erbe im Rücken als Studentin leben. Das ist Quatsch. Und dann war das sehr verführerisch. Dann bin ich in Filmjobs gelandet. Irgendwie macht mein Lebenslauf rückblickend viel mehr Sinn, als ich den so nach vorne gelebt habe.
Warum? Weil du von A nach B nach C eher gerutscht bist oder hattest du ab einem bestimmten Punkt dann auch einen Plan?
Nicht direkt, nein. Aber alle Wege haben immer dann zu Büchern oder ob es zum Drehbuch war oder jetzt zu Romanen geführt.
Hattest du so ein Gefühl auch, weil du warst ja Ende 20 als Keinohrhasen?
Ja, war mein erstes, also habe ich ein bisschen gelogen, ja, war de facto mein erstes langes Drehbuch. Habe so getan, als wäre dem nicht so, aber. Ja.
Und hattest du da auch so ein, nicht Größenwahngefühl, aber hat sich das da auch schon so groß angefühlt, wie es dann?
Nein, ich habe gedacht, hoffentlich ertappt mich keiner, dass ich hier so angegeben habe und gesagt habe, das habe ich schon mal gemacht, habe ich einfach nicht. Ich hatte so 2-3 Serienkonzepte sofort verkauft. Das habe ich nicht begriffen, dass das besonders ist. Mhm. Aber ich habe immer gedacht, das kann ja dann ein richtiger Autor zu Ende machen. Deswegen, mir saß eher die Angst im Nacken, ob ich das Ding fertig bekomme. Und ich wusste nicht, ob das zu verrückter Humor ist. Und genau.
Turns out, einer der erfolgreichsten Kinofilme in Deutschland aller Zeiten.
Surprisingly.
Und heute, jetzt ist ja wirklich ein bisschen Zeit vergangen, wie guckst du auf Keinohasen und dann den Nachfolger 2 Uhr Küken heute zurück?
Mit gemischten Gefühlen. Es waren natürlich viele Dinge, die mich sehr eingeschüchtert haben, auch viele Menschen, die mich eingeschüchtert haben. Und ich habe natürlich auf einen Schlag diese Filmbranche kennengelernt, die mich fasziniert hat, aber die natürlich auch sehr schnelllebig und sehr roh ist und deswegen ich kann jetzt, glaube ich, mit mehr Stolz zurückblicken, aber natürlich sind da auch verwirrende Dinge mit verbunden.
Ich will gar nicht so viel drüber sprechen, weil es soll ja hauptsächlich um dein Buch gehen, aber zwei Fragen hätte ich doch, weil du hast dann ja 2018 geklagt gegen Til Schweiger, gegen seine Produktionsfirma und gegen Warner Bros, weil du gesagt hast, das Honorar, was ich da damals bekommen habe, ist im Vergleich zu dem, was dann der Erfolg und die Einnahmen des Films war, einfach sehr, sehr klein. Was hat dich dazu bewogen, dann auch so viele Jahre später diesen, ja doch, also einige würden sagen mutigen, auf jeden Fall großen Schritt zu gehen?
Mir war das nicht so klar. Also da ging es, in meiner Klage ging es um Gewinne am Backend. Also was nimmt ein Film ein, wenn der ans Fernsehen verkauft wird? Oder wie viele Jahre macht ein Film eigentlich noch Geld auf all den Kanälen, die möglich sind? Und das ist sehr schlecht durchschaubar für uns Autoren und Autorinnen. Und dieses Backend war für mich ein Rätsel und nicht umsonst. Ich glaube, dass es dass es mit voller Absicht so ein bisschen verschleiert wurde immer. Mhm. Ja, deswegen, ich habe sehr, sehr spät begriffen, dass da irre Gelder gemacht werden. Und ich bin einerseits sehr stolz darauf, dass meine Filme, weiß ich nicht, über 100 Millionen eingespielt haben. Aber es ist natürlich auch sehr traurig, dass man da so außen vor gelassen wurde. Und als ich begriffen habe, dass da sich bis zur Decke stapelnde Goldbarren verborgen sein könnten, habe ich dann sofort geklagt. War sehr angsteinflößend, also so ein Weltkonzern zu verklagen ist...
Das glaube ich. Und es läuft ja tatsächlich auch immer noch, ne, zum Teil.
Nein, jetzt ist es abgeschlossen. Ich bin sehr, sehr froh. Ich habe ein bisschen was bekommen, nicht die ganz große Summe, aber es ging eigentlich mir in meinem Kopf um diese Ungerechtigkeit und mir war völlig klar, dass das ein Präzedenzfall ist und dass das so oder so ausgehen kann. Aber ich habe auch das Urheberrecht an den Büchern dann fast komplett erhalten, was ich vorher nicht hatte. Da wurden einfach dann andere Namen draufgeschrieben und das war einfach nicht fair. Und bin sehr glücklich damit jetzt und auch erleichtert, dass es vorbei ist.
Was glaubst du, wie viel Macht hat so ein Prozess jetzt auch strukturell für die Drehbuchautorinnen und Autoren von heute und morgen?
Also es ist zumindest jetzt so, dass man merkt, dass man unaufgefordert plötzlich so Listen kriegt, die auch relativ undurchschaubar sind, aber immerhin wird sich bemüht, das etwas transparenter zu machen. Das hat sich verändert. Für mich hat sich erstmal verändert, dass viele mächtige Leute versucht haben, mich aus der Branche rauszudrücken. Das war irgendwie jetzt im Nachhinein betrachtet auch eine coole Erfahrung, weil sie haben es dann letzten Endes nicht geschafft.
2019 kam denn ja dein erstes Buch raus. Das heißt, du hast neben der Filmwelt eine andere Welt kennengelernt, ja, nämlich die Buchwelt. Kann man die beiden Welten miteinander vergleichen? Und wenn ja, was ist der größte Unterschied?
Wie sage ich's? Also die Ansammlung von klugen Leuten ist vielleicht etwas größer.
Diplomatin ist sie auch noch.
Also ich werde jetzt definitiv mehr Romane schreiben. Aber der Weg zum ersten Roman war genau, wie ich vorhin gesagt habe. Ich habe also meine tolle Verlegerin Barbara Laukwitz, die sehr geduldig ist und schlau, sehr viel schlauer als ich. Der habe ich erklärt, dass ich die nächsten 10 Jahre mindestens auf keinen Fall einen Roman schreiben werde, aber dann vielleicht. Dann sagte sie, ja, ja. Und dann hat die so Tricks, so Psychotricks und sagte so, ja, sie findet ganz witzig, wenn man so Notizen macht. Und dann kann sie daraus manchmal so erkennen, was das für eine Geschichte wird. Und und dann habe ich 2 Tage später ganz sauer bei ihr angerufen und habe gesagt, Frau Laukwitz, ich habe jetzt hier was geschrieben gegen meinen Willen. Ich weiß ganz genau, was Sie da mit mir machen. ich sage Ihnen eins, dann müssen Sie das jetzt lesen, sonst traue ich mich nicht mehr. Und dann sagte sie, ja, ich bin gerade auf der Autobahn, ich fahre jetzt raus.
Aber das war dieses Buch oder das erste?
Das war das Buch
das
davor.
Das davor.
Ja, hier mit dem hatte sie mich schon, das kam zwar sehr viel später als sie. Also,
aber da hatte sie schon an der Angel.
Da hatte sie mich, ja. Da hat sie mich gefragt, wollen wir jetzt dieses Spiel nochmal spielen, dass du keinen Roman schreibst?
Oder schreibst du einfach? Dann lass uns doch mal, bevor wir ein bisschen in die Geschichte eintauchen, erstmal das hören, was man auch liest, wenn man es aufklappt, denn du liest direkt ein Stückchen vom Anfang vor.
Ja, ich finde ganz lustig, das spielt auch, spielt viel im Grunewald, das ist ja hier gar nicht so weit, also einer sehr wohlhabenden Gegend. Okay. Das erste Mal, dass ich ihn sah, war auf dem Kindergeburtstag der Zwillinge. Mein Ex-Mann Phil hatte sich in seiner zweiten Ehe tatsächlich zu mehreren In-vitro-Versuchen überreden lassen. Mich wundert in Bezug auf diese Unternehmung erstens, dass er einen Kinderwunsch verspürte, nachdem ich ihn circa 20 Jahre lang an die Geburtstage unserer beiden Kinder erinnern musste. Ich kann mich nicht daran erinnern, ihn jemals mit ihnen auf einer Schaukel, einer Wippe oder in einem Kriechtunnel gesehen zu haben. Zweitens ist es mir ein Rätsel, wie die Ärzte seine Spermien zu dieser übermenschlichen Leistung haben motivieren können. Phil empfindet sich als Weinkenner, säuft aber eigentlich seit Jahren. Der Unterschied zwischen ihm und einem armen Teufel, der vorm Karstadt sitzt, ist der Sachwert der einzelnen Flasche und dass unser Karstadt-Freund angenehmerweise die Klappe hält über Jahrgang, Abgang und das erlesene Weingut in fucking Südfrankreich, wo der gute Tropfen erstanden wurde. Leute wie mein Ex-Mann gehen tatsächlich so weit, Weinreisen zu unternehmen, um sich selbst zu beweisen, dass sie keine Alkoholiker sind. Jemand, der genießt und der imstande ist, dich einen ganzen Abend über Trauben voll zu schwafeln, kann ja unmöglich ein Alki sein. Fakt ist, bei einem Abendessen mit einem Grüppchen Unternehmensberater um die 50 haben alle spätestens nach dem Hauptgang rosa Weinzähne und eine Fahne, bei der es einem den Atem verschlägt. Ich weiß das so genau, weil ich 20 Jahre lang Phils Geschäftsfreunde bei uns zu Hause bekocht habe. Aber das war damals, als ich noch eine Gattin war, damals, als ich noch ein Ankleidezimmer, aber auch einen Hauswirtschaftsraum besaß. Heute wohne ich in einer anderthalb Zimmerwohnung. Meine Wäsche trocknet über der Badewanne. Ich bin sehr froh, dass ich überhaupt eine Badewanne habe. Ich war sehr dumm, als ich den Ehevertrag unterschrieben habe. Ich war noch dümmer, als ich damit einverstanden war, das kleine Erbe meiner Eltern in die Anzahlung für das Haus zu geben. Das Haus, das mir nie gehört hat, wenn man dem Grundbuchamt glaubt. Ich bin selbst schuld daran. Ich hätte früher checken müssen, wie das mit dem deutschen Scheidungsrecht läuft. Ich hätte wissen müssen, dass der Hausfrauenjob den Kindern zuliebe ein unglaublich mieser Deal ist. Wenn ich heute die alten Hochzeitsbilder anschaue, mich in meinem stilvoll reduziert wirkenden champagnerfarbenen Slipdress betrachte und mit den Beachwaves mitten in Berlin in der völligen Abwesenheit eines Strandes, sehe ich einfach nur eine Idiotin im weißen Kleid. Ich habe geheiratet, ohne den Hauch einer Ahnung davon zu haben, was ich da unterschrieben hatte. Wenn man den Behörden glaubt, ist mein Ex-Mann sehr arm. Er besitzt nichts als die Berge von Schulden aus seiner eigenen Kanzlei. Deswegen hatten wir in der Ehe auch keinen Zugewinn. Emotional war er in der Ehe auch nicht unbedingt ein Zugewinn, aber das ist eine andere Geschichte. Vor unserer Hochzeit habe ich wochenlang nach dem perfekten Kleid gesucht, weil es das Hauptthema zwischen mir und meinen Freundinnen war. Ich hätte mich stattdessen mit Scheidungsanwältinnen treffen sollen. Man sollte Infostände vor Spielplätzen aufbauen. Obwohl, dann ist ja sowieso zu spät. Man sollte Flugblätter vor Absturzbars verteilen, in denen die Menschen bzw. Frauen über die Bedeutung der Zugewinngemeinschaft informiert werden. Nein, es ist eben nicht genau die Hälfte von allem, was man sich seit der Eheschließung gemeinsam angeschafft hat. Es ist sehr, sehr viel weniger als das. Und davon irgendein jämmerlicher Prozentsatz. Wenn du dann auch noch so blöd warst, ein paar Jahre zu Hause zu bleiben, viel Glück, versuch mal, in einen vernünftigen Job hineinzukommen. Scheitere, natürlich, und sei froh, wenn du es in einen desaströs bezahlten Medienjob schaffst, so wie ich. Ich besuchte also meinen auf dem Papier bettelarmen Ex-Mann in seiner geräumigen Villa mit seiner jungen Influencerin-Ehefrau, Klammer auf, hey Ladies, es ist wieder Zeit für Achtsamkeit mit Lulu, Klammer zu, und den dreijährigen Zwillingen. Lulu hat 2000 Follower und ungefähr eine Gehirnzelle. Habe ich schon erwähnt, dass Lulu nur ein paar Jahre älter ist als Phils und meine Tochter Marie und fast genauso alt wie unser Sohn Ben, der in England lebt? Vielleicht sollte ich auch noch erwähnen, dass Marie TikTok-Videos mit Lulu und den Zwillingen aufnimmt, in denen sie eine Choreografie zum Thema Wasser ist für alle da und Klimaschutz tanzen. Die G-Klasse von Phil kommt darin nicht vor. Meine Tochter ist eigentlich zu klug dafür, wurde aber von Phil gekauft mittels einer Studentenbude mit Dachterrasse. Ich habe meinen mittlerweile erwachsenen Kindern versprochen, ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater zu pflegen. Und hier bin ich, mit einer lustigen Tiermaske, Fingerfarben und dem falschesten Lächeln der Welt. Danke.
Und ab da nimmt das Schicksal seinen Lauf. Jacqueline, ich weiß auch, dass du das Buch gelesen hast. Wie schnell konntest du so in das Leben und in die Figur von Nina, der Erzählerin, reinfinden?
Ich war sofort auch so vereinnahmt, eben von einerseits, deswegen habe ich das auch gefragt, mit Zynismus oder Sarkasmus, also auch diese Selbstironie und diese wahnsinnige Nüchternheit, mit der Nina auf ihre Umgebung blickt. Und es gibt ja dann diese abwechselnden Perspektiven und ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich immer warte, bis Nina endlich wieder erzählt, weil ich wissen wollte, was in ihrem Kopf eben passiert und wie sie auch all diese verschiedenen Stränge an Unsicherheiten und an Weisheiten und an Lebenserfahrung in diesen wahnwitzigen Momenten, in die sie sich da manövriert, anwenden kann.
Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, Annika, was war so deine Grundidee, mit der du an diesen Roman rangegangen bist? Wohin wolltest du ganz grundsätzlich mit Nina und mit der Geschichte insgesamt?
Also ich werde dieses Jahr 50, dass mir das völlig anders verkauft worden ist immer. Also und dass das schon eine ganz traurige Sache ist im Leben einer Frau. Und ich habe...
Da sollte man mal Infostände aufbauen.
Ja, und ich habe festgestellt, ich habe aber Ich habe aber die beste Zeit meines Lebens. Also ich finde es jetzt wird es richtig spannend. Und dann, das hat mich dazu bewegt. Ich wollte mal eine Liebesgeschichte schreiben, weil Nina verliebt sich so heftig wie noch nie in ihrem Leben. Ich wollte meine Liebesgeschichte schreiben, wo jemand eine Lesebrille braucht, um die Kondompackungen zu lesen. Das
ja, tatsächlich ist die Hauptfigur um die 50 ist in der Literatur auch so ein bisschen unterrepräsentiert. Es gibt dann oft so Coming of Age und dann gibt es ja oft auch wieder die Omas, die weisen Omas. Aber ja, so einfach dazwischen ist auch oft so ein bisschen Leere. Deswegen, und auch das Thema Wechseljahre, was ja bei dir ein großes ist, ist auch irgendwie sehr unterrepräsentiert. Ich habe das gelesen und ich bin 31. Jacqueline hat das gelesen und ist 32. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, Jacqueline, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, alt werden als Frau beginnt recht früh. Deswegen freut es mich, dass du sagst, dass es super toll ist und dass du die beste Zeit hast. Du hast ja auch vor 3 Jahren, glaube ich, geheiratet, was ja, ja nach so der gesellschaftlichen Normschablone recht spät war auch. Wie stehst du zum Begriff zweiter Frühling? Das habe ich so oft gelesen, auch als es dann um deine Hochzeit ging. Annika Decker erlebt ihren zweiten Frühling. Und ich dachte so, hä? Und okay, jetzt sitzt du hier und strahlst wie der Sommer, herself.
Also davor war ich sehr, sehr bindungsunwillig. Da hatte ich ungefähr 280 erste Frühlinge. Ich weiß gar nicht, wie die auf zweiten kommen. Also ich finde das alles Quatsch. Und ich finde das Leben sehr viel spannender, wenn man sich traut, aus der Norm herauszudenken. Weil ja, du kriegst ja keinen Preis am Ende, dass du alles so gemacht hast wie alle anderen. Und ich glaube, mein Vater hat sich damals gewundert, dass ich überhaupt heirate, aber ich mich selbst auch, aber diesen Mann wollte ich heiraten. Und deswegen habe ich ja auch festgestellt, man kann gar nichts planen oder man kennt sich selbst einfach gar nicht so genau. Und ich finde das ganz komisch, dass Dinge immer so eingeteilt werden.
Und das gilt ja auch für Beziehungen. Also das erlebt ja Nina in deinem Buch sehr stark, weil, das hast du gerade unterschlagen, aber die Person, in die sie sich verliebt, ist 20 Jahre jünger als sie. Und das ist natürlich gesellschaftlich
nicht okay.
Nicht okay. Andersrum hingegen?
Ganz normal.
Ganz normal.
Willkommen in der Filmbranche.
So, da sind wir wieder. Warum hat dich gerade diese Konstellation so interessiert oder was hat dich gereizt, das so zu schreiben?
Wenn man über etwas schreibt, dann macht man es zum Thema und gleichzeitig normalisiert man es auch damit. Und das ist untergründig vielleicht immer mein Wunsch, dass ich beobachte, wie sehr alle Menschen sich manchmal an so einer Fassade abarbeiten und ja, deswegen glaube ich, versuche ich, ist jede Geschichte, die man schreibt, auch eine kleine Rebellion gegen das, was so gedacht wird.
Und was ich ganz spannend insgesamt finde, auch jetzt, wenn man eure beiden Bücher da so nebeneinander liegen sieht, es sind gänzlich unterschiedliche Bücher, aber es geht ja zweimal um, ich sag mal vorsichtig, ungleiche Paare. Ja. Und glaubt ihr, wenn man mal so ein bisschen in die Zukunft guckt, vielleicht picken wir uns dieses Bild der ungleichen Beziehung, vielleicht auch diesen Altersunterschied nochmal raus, glaubt ihr, wir bewegen uns in eine Richtung, in der es besser wird und das normaler wird, vielleicht sogar irgendwann einfach nicht mehr der Rede wert oder in die andere Richtung?
Ich glaube, die Welt spaltet sich ja gerade so ein bisschen in eine sehr konservative Hälfte und eine sehr rebellische. Ich glaube grundsätzlich, dass immer irgendwie es besser wird. Also sonst lohnt sich das eigentlich gar nicht, überhaupt irgendwas zu machen. Und ja, und ich doch, ich glaube schon, dass sich das verändert, weil natürlich die Ehemodelle sich auch ändern. Also immer noch sind die Ärmsten in der Gesellschaft alleinerziehende Mütter und Seniorinnen. Und das ist ja eine strukturelle Sache. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn sich das ändert. Aber ich glaube, die Sicht ändert sich vielleicht schon langsam. Aber ich habe festgestellt, dass wenn eine Frau was mit einem jüngeren Mann hat, dann gehen alle davon aus, dass das nichts von Dauer ist. Es gehen alle auch immer davon aus, dass eine ältere Frau nicht so begehrenswert ist wie eine jüngere. Und das ist mit einer Selbstverständlichkeit, die an eine absolute Unverschämtheit grenzt, finde ich.
Wobei ich auch das Gefühl habe, dass es so in der Popkultur langsam mehr Geschichten gibt. Also deine, dann gerade auch so große Streaming-Anbieter hatten jetzt immer mal wieder Serien oder Filme, gerade der Film mit Anne Hathaway, die sich in diesen jungen Rockstar, als du mich sahst, heißt der, glaube ich, verliebt. Wir sehen eine Heidi Klum mit Tom Cowlitz und es irgendwie habe ich, wenn ich sowas sehe und jetzt auch so ein Buch wie deins lese, das Gefühl, oder ziehe daraus Hoffnung und denke mir, wenn es sichtbarer wird, wird es vielleicht auch normaler. Irgendwann.
Ich hoffe es auch und ich habe noch was anderes probiert, dass dieser Mann, in den sie sich verliebt, eben nicht dieser Erfolgsmann ist. Das ist jemand, der auch struggelt im Leben und der schon was hinter sich hat und der gar nicht so selbstsicher ist oder so diesen Männlichkeitsklischees entspricht. Und ich würde mir eben auch wünschen, also dass vielleicht das auch für Männer befreiender ist, wenn nicht alle coolen Figuren immer dieser harte Erfolgsmann sind, den ich persönlich gar nicht so interessant finde. Ja,
also. Ja.
Eure Fragen.
Was ist für euch Liebe? Mal eine ganz kleine Frage zum Start.
Ich glaube, für mich ist Liebe die Entscheidung, zu sehen und gesehen zu werden und immer nur einen Moment, der den Wunsch hat, darüber hinauszugehen.
Ich sag's ja, wir laden nur kluge, fast philosophische Menschen hier ein. Annika, no pressure, aber die Latte liegt hoch.
Okay, dann gehe ich in die stumpfere Richtung. Ich finde, wenn ich einfach nicht viel brauche, wenn der Alltag mit jemandem schön ist und das ist, ich freue mich wirklich jeden Morgen, wenn ich mit meinem Mann zusammen Kaffee trinke. Und wir lachen morgens schon zusammen über irgendwas. Und er ist der erste Mensch, dem ich alles erzählen möchte. Und daran macht sich das bei mir fest, dass es nicht erst im Karibikurlaub dann schön wird.
Welche Person möchtet ihr gerne für einen Tag mal sein?
Ich wäre vielleicht im Moment gerne mal einen Tag Donald Trump, weil vielleicht ist es dann nachvollziehbar.
Ich möchte dich nicht desillusionieren, aber ich glaube nicht. Wahrscheinlich wird es nur noch schlimmer, wenn man da mal in dem Kopf drin
ist. Nicht. Oder vielleicht würde ich den Trick finden und dann, wenn ich wieder ich bin, kann ich dann
auch schlau
den Ausknopf. Oder?
Aber muss es eine lebendige oder eine tote Person sein?
Ich glaube, du darfst die Frage so weit interpretieren, wie du möchtest.
Oh, dann wäre ich, glaube ich, einen Tag gern in Paul Celans Kopf gewesen.
Und hättest ihm dein Tattoo dann gezeigt.
Genau.
Wen ruft ihr an, wenn ihr Rat sucht?
Meine Mama. Aber dann sagt sie immer, aber ich darf dir keine Ratschläge geben, das hast du in der Therapie vor 5 Jahren gelernt. Und dann sage ich immer, ich will trotzdem wissen, was du denkst.
Und du?
Ich habe ein Sammelsurium von verschiedenen Spezialisten und Spezialistinnen.
Ah.
Kommt drauf an. Geld und Vernunft, mein Bruder. Für peinliche Gefühlszustände meine langjährigste Freundin Frauke.
Mhm. So, und dann die letzte Frage, die schon so ein bisschen hinleitet zu unserem letzten Programmpunkt hier vorne. Wie viele Bücher lest ihr im Jahr?
Also bei mir ist es total unterschiedlich, aber ich würde sagen, so im Schnitt komme ich wahrscheinlich im Jahr auf 15 bis 20 Bücher, je nachdem, ob ich gerade selber eins schreibe oder nicht. Wenn ich gerade selber keins schreibe, dann sind es mehr.
Wie ist es bei dir, Annika? Wie viel liest du so?
Sehr viel. Ich kann das gar nicht in Zahlen sagen, aber eigentlich immer, wo ich gehe und stehe, wenn es mir schlecht geht, wenn es mir gut geht, egal, wenn irgendwas sehr intensiv ist, kann ich rübergleiten in das Buch und das empfinde ich als ganz großes Geschenk.
Und ich habe euch gebeten, 2 Bücher mitzubringen, also jeweils ein Buch. Was sind eure Tipps?
Mein Buchtipp ist Miroloy von Karin Köhler, weil ich unfassbar sprachlos von dieser Möglichkeit war, eine Welt ohne Raum und Zeit, ohne Anker an Raum und Zeit erschaffen zu können, mit einem eigenen Duktus, mit einer eigenen Melodie. Und ich habe nie wieder was Vergleichbares gelesen, was einerseits so dystopisch und andererseits so realistisch ist.
Lass uns ein ganz bisschen erzählen. Ich habe es auch gelesen, fand es auch ganz toll. Es erzählt von einer Insel und einem Mädchen, was auf dieser Insel geboren wird, aber von ihrem Dorf auf der Insel verstoßen wird, nicht dazugehört, ganz Schlimmes erlebt. Und diese Insel ist ja wirklich abgeschottet vom Rest der Welt. Das ist auch das, was du mit andere Welt meinst. Man weiß nicht, ob es im Heute
gibt's
spielt.
Das gibt's oder gibt's das nicht?
Gibt's das nicht? Annika.
Ich liebe Freiheit von Jonathan Franzen, weil es natürlich auch viel um Figuren mit inneren Zwängen geht, die sich einfach wahnsinnig blödsinnige Dinge auferlegen und dann danach leben. Und das hat mich damals, ich habe da viel, viel gelernt, als ich das gelesen habe und habe mich tatsächlich danach Gott sei Dank von jemandem getrennt.
Auch das können Bücher manchmal bewirken. Genau, und falls ihr jetzt gerade zuhört und unterwegs seid, im Auto oder auf dem Fahrrad oder wo auch immer und nicht mitschreiben konntet, alle unsere Buchtipps aus allen Buchlaunch-Folgen gibt es auf der Seite von ardkultur.de nochmal zum Nachlesen. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich bitte jetzt um einen ganz, ganz, ganz großen letzten Applaus für Annika Decker und Jacqueline Scheiber. Einen ganz schönen Abend noch oder Tag oder Morgen. Vielen Dank.
Buchlaunch ist ein Podcast und eine Veranstaltung von ARD Kultur in Kooperation mit dem Netzwerk der Literaturhäuser. Alle Infos zu den Veranstaltungen gibt's auf ardkultur.de. Nachhören könnt ihr alle Podcast-Folgen bei ARD Sounds, der neuen ARD Audiothek. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Moderation Mona Amesian. Redaktion Bettina Kasten, Caroline Büscher und Ineke Hagedorn. Schnitt Kati Groll. Sounddesign Ole Zender. Produktionsleitung Annemarie Haag.
Es war wirklich ein Risiko, wie wir es nicht kannten. Mit offenem Ausgang.
Von heute auf morgen ändert sich alles.
DDR ist tot. Wir werden jetzt Bundesbürger.
Die Gesetze, die Regeln, das Leben.
Mein Traum von dieser gerechten Gesellschaft, der ist kaputt gegangen.
Ich erzähle euch in diesem Podcast von ostdeutschen Frauen, die im Umbruch der Wiedervereinigung ihr Schicksal in die Hand genommen haben. Sie haben viel verloren.
Du bist immer nur müde, du bist immer erschöpft.
Aber auch gewonnen.
Du hast gesagt, ja, gut, in Ordnung, Sie kriegen Kredit. Ich kriegte den wirklich.
Und ich habe das Gefühl, dass wir gerade jetzt eine Menge von Ihnen lernen können. Mein Name ist Ruth Maria Thomas. Ich bin Autorin und komme aus Cottbus. Ich habe eine ostdeutsche Mutter und zwei ostdeutsche Großmütter. Und mir ist irgendwann bewusst geworden, wie wenig ich über die Lebenswelten der Frauen dieser Generation weiß. Zeit, diese Geschichten sichtbar zu machen.
Ich war ja Staatsapparat und jetzt richtete sich die Wut gegen uns.
Hier keine Platz mehr für uns.
Ich wusste nicht, wie soll ich den morgigen Tag schaffen.
Der Bruch. Frauen zwischen Ost und Jetzt. Ein Podcast vom RBB. Ab dem 2. Oktober in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.